Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen. Mit Bruder Leonhard Lehmann.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am 13. August steht im Kalender der Kapuziner der selige Markus von Aviano. Er wird eigentlich nur im Raum Wien verehrt. Dort hatte er am 17. August 1699 eine riesige Beerdigung, an der sogar der Kaiser mit seinem Hofstaat teilnahm. Markus von Aviano gilt als Retter von Wien. Als solchem ist ihm dort am Neuen Markt noch 1935 ein Denkmal errichtet worden. In der Kirche wurde er erst Ende April 2003 selig gesprochen, von Johannes Paul II. Dieser Papst kämpfte ja für ein christliches Europa und sah in diesem Kapuziner dafür ein Vorbild. Markus von Aviano ist eine umstrittene Persönlichkeit. Die einen verehren ihn als Retter Europas, die anderen sehen ihn als Kriegstreiber. Nur weil er im diplomatischen Dienst des Papstes stand und ein sogenannter Feldpater war. Für uns heute ist er jedenfalls schwer zu verstehen. Wir haben kein Verständnis mehr für Kriege und Wunder. Und die bestimmten sein Leben, ob er es wollte oder nicht. In seinem Jahrhundert war fast ganz Europa ein Schlachtfeld. Und andererseits waren die Leute leichtgläubig, begeisterungsfähig und für Wunder zu haben. Markus hieß mit bürgerlichem Namen Carlo Domenico Cristofori und wurde als zweites von 10 Kindern am 17. November 1631 in dem Marktflecken Aviano in Norditalien geboren. Den Namen Carlo bekam er, weil in jenem Jahr auf die Fürbitte des heiligen Karl Borromäus in Aviano die Pest aufhörte. Die Familie Cristofori war begütert und sehr gläubig. Ein Onkel und ein Bruder Carlos waren Geistliche. Die Eltern schickten ihn in das Jesuitenkolleg nach Gorizia, wo die meisten Schüler adelig waren, Carlo aber nur bürgerlich. Das machte ihn etwas scheu. Statt mit Kameraden Sport zu treiben, gab er sich seinen Träumen hin. Diese wurden genährt von Nachrichten aus Kreta, wo Venedig seit 1645 seine letzte große Festung gegen die Türken verteidigte, ohne dass das übrige Europa ihm Beistand geleistet hätte, weil ganz Europa sich ja im Dreißigjährigen Krieg zerfleischte. Bei einer Abenteuerfahrt nach Capodistria wurde Carlo dort freundlich bei den Kapuzinern aufgenommen, als er kein Geld mehr hatte. So entschloss er sich, selbst ein Kapuziner zu werden. Am 21. November 1648 begann er als Bruder Markus, so hieß sein Vater, das Probejahr, das er ein Jahr später mit den Gelübden abschloss. Er war nun für immer Kapuziner und bereute es nie. Die nächsten 6 Jahre sehen wir ihn als Handarbeiter in Haus und Garten, als Sakristan und Beter im Chor. Während er alle Verpflichtungen mitmacht, auch die Gebete bei der Nacht, wird ihm doch das volle Studium verwehrt. Er lernt nur so viel Latein und die Heilige Schrift, dass er nach der Priesterweihe 1655 die heilige Messe lesen und Andachten halten kann. Kanzel und Beichtstuhl bleiben ihm verwehrt. Die Verbindung von Arbeit und Gebet lassen in ihm einen geistlichen Reichtum wachsen. Er wird treffsicher im Urteil und bleibt einfach in der Sprache. Als der Ordensgeneral das Kloster visitiert, wird er auf Markus aufmerksam. Er setzt sich dafür ein, dass er das volle Studium absolvieren darf. So erhält Markus mit 33 Jahren im September 1664 das Predigerdiplom. Wie seine Predigten zeigen, hat sich das Warten gelohnt. Er bleibt sich treu. Sein Reden ist auf die Änderung des Lebens ausgerichtet, auf die Praxis. Er ziert sich nicht mit lateinischen Zitaten und eitlen Sprüchen, sondern ist lauter und klar, wie es Franziskus in seiner Regel verlangte. Prediger und Wundertäter wird er genannt. Mit diesen zwei Worten kann man seine Tätigkeiten zusammenfassen. Er war aber Prediger und Wundertäter in einem Maß, wie wir es uns heute kaum noch vorstellen können. Gewiss waren schon Antonius von Padua, Bernardin von Siena und Laurentius von Brindisi große Volksprediger. Doch Markus von Aviano übertrifft sie alle. Der sonst schweigsame Kapuziner konnte auf der Kanzel von der eigenen religiösen Begeisterung mitgerissen werden. Dramatisches Mienenspiel, die Stimme, vor allem seine Tränen, verrieten die ungeheure Erregung. Jene Zeit gestattete dem Prediger, die eigene Ergriffenheit zu zeigen. Was da und dort unrecht oder unecht war oder angelernt, war bei Markus echt. Es wiederholten sich Szenen wie jene von Scio 1684. Am Ende der Predigt weinten alle, flehten laut um das Erbarmen Gottes und schlugen sich an die Brust. Zunächst hielt Pater Markus Fastenpredigten auf den Domkanzeln von Venedig bis Apulien. Bald aber folgten seinem Wort auch Heilungen. So 1676 in Padua. Markus hält die Predigt zum Hochfest Mariä Himmelfahrt im adligen Damenstift. Schwester Vincenza kann die Predigt nicht hören, weil sie schon seit 13 Jahren ans Bett gefesselt ist. Die Schwestern erreichen, dass Markus zum nächsten Marienfest, Mariä Geburt, am 8. September wiederkommt und predigt. Diesmal hatte Markus der Schwester geraten, sich auf seinen Segen vorzubereiten. Er betet mit den Schwestern die lauretanische Litanei und fordert die Kranke zu Gottvertrauen auf. Darauf segnet er sie. Sofort ruft sie: "Ich bin geheilt." Der Prediger zeigt auf eine Stiege und sagt: "Schwester, gehen Sie diese Stiege hinauf und herunter." Die 36-Jährige steigt aus dem Bett und führt den Befehl aus, ohne Zeichen von Schwäche oder Unsicherheit. Die Heilung ist vollständig und von Dauer. Markus nutzt die allgemeine Aufregung, um zu verschwinden, als hätte er mit der Sache nichts zu tun. Auffallend ist bei ihm, wie er die Zuhörer bei der Predigt mit einbezieht, wie er die Kranken beim Segnen aktiviert, alle dazu ermahnt, ihre Sünden aus Liebe zu Gott zu bereuen und dem Nächsten zu verzeihen. Er wird ein Apostel der Liebesreue. Als solcher durchzog er nicht nur Norditalien, sondern kam im Mai 1680 auch nach Bozen. Hier bewirkte sein Segen unglaubliche Dinge. Kaufleute und Marktbesucher verbreiteten die Nachricht weit über die Alpen. In Innsbruck wurde Herzog Karl von Lothringen durch Markus' Segen von einem Fußleiden geheilt. Dankbar beteiligt sich der Herzog später an der Befreiung Wiens. 2 Wochen nach Innsbruck ist ganz München auf den Beinen. Markus predigt auf Italienisch mit einigen Brocken auf Deutsch, wie Liebe, Sünde, Reue. Das Volk spricht diese Worte nach. Er schluchzt, dann schluchzen auch die Leute. Er bricht in Tränen aus. Das Volk ist erschüttert, weint mit. Ergebnis? Allein in der Kapuzinerkirche in München bleiben 150 Krücken zurück. Eine Kommission verhört Zeugen und verfasst ein Mirakelbüchlein, das 391 Heilungen beschreibt. Auf einer zweiten Reise kommt Markus nach Salzburg, wo der Dom die Menschen nicht fassen kann. Per Schiff fährt er weiter bis Linz, wo der Kapuziner zum ersten Mal mit Kaiser Leopold I. zusammentrifft. Die Kaiserin begrüßt ihn auf den Knien. Markus fordert von den Ministern am Hof mehr Gerechtigkeit, vom Kaiserpaar mehr Durchsetzungswille. Von Linz begibt er sich Ende September zum Pfalzgrafen Philipp Wilhelm in Neuburg an der Donau. Wieder geschehen bei seiner Predigt am 9. Oktober erstaunliche Dinge. Ebenso auf seiner Reise nach Eichstätt, Bamberg, Würzburg, Worms, Mainz, Koblenz, Köln bis Düsseldorf. Herrscher und Soldaten lernen ihn kennen als Prediger und Wundertäter. Es entsteht eine Bewegung des Glaubens und Vertrauens in Gott, der vor der Türkengefahr retten kann. Hier wird vorbereitet, was am 12. September 1683 in Wien geschieht. Schon seit April rückte ein Heer der Türken mit etwa 150.000 Mann durch Ungarn gegen Wien vor. Wien sollte die Hauptstadt eines zweiten Türkenreiches werden. Die Truppen des Kaisers zählten weniger als 40.000 Mann. 40.000 gegenüber 150.000. Markus vertraut auf die Macht des Gebetes. Er feiert an Maria Geburt mit ihnen eine mitreißende Messe, geht von Abteilung zu Abteilung und gleicht Differenzen zwischen den Heerführern aus. Desgleichen am Morgen des 12. September auf dem Kahlen Berg, wo der polnische König Jan Sobieski und sein Sohn Jakob bei der Messe ministrieren. Pater Markus betet: Ich erhebe meine Hände wie Mose, damit alle erkennen, es gibt keinen Allmächtigen außer dir. Wenn es hilfreich ist, opfere ich mein Leben für den Frieden. Schenke uns den Sieg, o guter Gott. Mit seinen Worten und seinem Vertrauen einigt und ermutigt Pater Markus Kommandanten und Truppen. Während der Schlacht steht er auf einem Hügel und wendet betend sein Kreuz dorthin, wo die Gefahr am größten scheint. Plötzlich gerät der Großvezier Kara Mustafa in Panik und bläst zum Rückzug. Wien ist befreit. Während Pater Markus sich in die Kapuzinerkirche zurückzieht, um für die Gefallenen zu beten, zieht der Polenkönig in den Stephansdom, um das Te Deum zu singen. Pater Markus geht als Diplomat und Retter von Wien in die Geschichte ein. Nun, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, kaum einer weiß, dass der Segen, den Markus von Aviano so oft gespendet hat, auf Franz von Assisi zurückgeht. Der half seinem Freund Bruder Leo aus der Niedergeschlagenheit, indem er ihm im September 1224 auf eine Karte folgende Worte schrieb: Der Herr segne dich und behüte dich. Er wende dir sein Angesicht zu und erbarme sich deiner. Er erhebe sein Antlitz über dich und schenke dir Frieden. Der Herr segne dich, Bruder Leo. Franziskus verwendet hier ein Segensgebet, das er aus dem Buch Numeri kennt, im Kapitel 6, und aus der Liturgie. Er fügt am Schluss nur den Namen Leo hinzu und macht somit aus einer Formel ein persönliches Gebet. Dieser biblisch-liturgische Segen des heiligen Franz wurde im Kapuzinerorden besonders gepflegt. So ist es verständlich, dass auch Markus ihn verwendet. Diesen Segen, mit dem der selige Markus viele geheilt hat, will ich nun euch zusprechen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Gott segne dich, er behüte dich, er sei dir gnädig. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir Frieden. Der Herr segne dich und befreie dich von all deinen Leiden gemäß deinem Glauben, denn alles vermag, wer glaubt. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.